der Spiegel Nähe gib. Weihnachten stand vor der Tür. Eines Morgens Mitte Dezember wachte Hogwarts auf und sah sich ellendick in Schnee gehüllt. Der See fror zu und die Weasley-Zwillinge wurden bestraft, weil sie ein paar Schneebälle verhext hatten, die dann hinter Quirrell herflogen und ihm auf den Turban klatschten. Die wenigen Eulen, die sich durch die Schneestürme schlagen konnten, um die Post zu bringen, mussten von Hagrid gesund gepflegt werden, bevor sie sich auf den Rückflug machen konnten. Sie konnten es alle kaum noch erwarten, dass endlich die Ferien losgingen. Während im Gemeinschaftsraum der Gryffindors und in der großen Halle die Kaminfeuer prasselten, war es in den zugigen Korridoren eisig kalt geworden und ein beißender Wind rüttelte an den Fenstern der Klassenzimmer. Am schlimmsten war der Unterricht von Professor Snape unten in den Kerkern, wo ihr Atem sich über ihren Köpfen zu einem Nebelschleier zusammenzog und sie sich so nah wie möglich an ihre heißen Kessel setzten. »Es tut mir ja so leid«, sagte Draco Malfoy in einer Zaubertrankstunde, »für all die Leute, die über Weihnachten in Hogwarts bleiben müssen, weil sie daheim nicht erwünscht sind.« Dabei sah er hinüber zu Harry. Crabbe und Goyle kicherten. Harry, der gerade zerriebene Löwenfischgräten abwog, überhörte ihn. Seit dem Quidditch-Spiel war Malfoy noch gehässiger als früher. Empört über die Niederlage der Slytherins hatte er versucht, allgemeine Heiterkeit zu verbreiten mit dem Vorschlag, das nächste Mal solle anstelle von Harry ein Breitmaulfrosch den Sucher spielen. Dann musste er feststellen, dass keiner das witzig fand. Alle waren davon beeindruckt, wie Harry es geschafft hatte, sich auf seinem bockenden Besen zu halten. Und so hatte sich der eifersüchtige und zornige Malfoy wieder darauf verlegt, Harry damit zu verhöhnen, dass er keine richtige Familie hatte. Es stimmte, dass Harry über Weihnachten nicht in den Ligusterweg zurückkehren würde. Letzte Woche war Professor McGonagall vorbeigekommen und hatte die Schüler in eine Liste eingetragen, die in den Weihnachtsferien dableiben würden. Und Harry hatte sich sofort gemeldet. Es tat ihm gar nicht leid um sich. Das würde wahrscheinlich das schönste Weihnachten seines Lebens werden. Auch Ron und seine Brüder blieben da, weil Mr. und Mrs. Weasley nach Rumänien fuhren, um Charlie zu besuchen. Als sie am Ende des Zaubertrankunterrichts die Kerker verließen, war der Korridor durch eine große Tanne versperrt. Zwei gewaltige Schuhe, die am unteren Ende herausragten, und ein lautes Schnaufen sagten ihnen, dass Hagrid hinter ihr steckte. »Hey, Hagrid, brauchst du Hilfe?« fragte Ron und steckte den Kopf durch die Zweige.
»Nö, komm schon zurecht.«
»Würden Sie bitte aus dem Weg gehen?« tönte Malfoy mit kalter, gedehnter Stimme hinter ihnen. »Willst du wohl ein wenig Taschengeld dazu verdienen, Weasley? Hoffst wohl selber Wildhüter zu werden, wenn du mit Hogwarts fertig bist. Diese Hütte von Hagrid muss dir wie ein Palast vorkommen, im Vergleich zu dem, was du von deiner Familie gewöhnt bist.« Ron stürzte sich auf Malfoy, und in diesem Moment kam Snape die Treppe hoch. »Weasley!« Ron ließ Malfoys Umhang los.
»Er ist herausgefordert worden, Professor Snape«, sagte Hagrid und steckte sein großes, haariges Gesicht hinter dem Baum hervor. »Malfoy hat seine Familie beleidigt.«
»Das mag sein, aber eine Schlägerei ist gegen die Hausregeln, Hagrid«, sagte Snape mit öliger Stimme. 5 Punkte Abzug für Gryffindor, Weasley, und sei dankbar, dass es nicht mehr ist. Marsch jetzt! Aber alle!« Malfoy, Crabbe und Goyle schlugen sich mit den Armen rudernd an dem Baum vorbei, verstreuten Nadeln auf dem Boden und grinsten dabei blöde.
»Den kriege ich noch«, sagte Ron zähneknirschend hinter Malfoys Rücken. »Eines Tages kriege ich ihn.«
»Ich hasse sie beide«, sagte Harry, »Malfoy und Snape.«
»Nun ist aber gut. Kopf hoch. Es ist bald Weihnachten«, sagte Hagrid. »Ich mache euch einen Vorschlag. Kommt mit in die große Halle. Sieht umwerfend aus.«
Also folgten die drei Hagrid und seinem Baum in die große Halle, die Professor McGonagall und Professor Flitwick festlich ausschmückten. »Ah, Hagrid, der letzte Baum. Stellen Sie ihn doch bitte in die Ecke dort hinten.« Die Halle sah fantastisch aus. An den Wänden entlang hingen Girlanden aus Stechpalmen und Mistelzweigen und nicht weniger als 12 turmhohe Weihnachtsbäume waren im Raum verteilt. Von den einen funkelten winzige Eiszapfen herüber, auf den anderen flackerten Hunderte von Kerzen.
Wie viele Tage habt ihr noch bis zu den Ferien?
Fragte Hagrid. Nur einen, sagte Hermine. Und da fällt mir ein, Harry, Ron, wir haben noch eine halbe Stunde bis zum Mittagessen. Wir sollten in die Bibliothek gehen.
Ja, klar, du hast recht, sagte Ron und wandte seine Augen von Professor Flitwick ab, der goldene Kugeln aus seinem Zauberstab blubbern ließ und sie über die Zweige des neuen Baums verteilte.
In die Bibliothek, sagte Hagrid und folgte ihnen aus der Halle. Kurz vor den Ferien? Sehr strebsam heute, was?
Ach, wir arbeiten gar nicht, erklärte ihm Harry strahlend. Seit du Nicholas Flamel erwähnt hast, versuchen wir nämlich herauszufinden, wer er ist.
Ihr wollt was?
Hagrid sah sie entsetzt an.
Jetzt hört mal gut zu. Ich hab's euch gesagt, ja, lasst es bleiben. Was der Hund bewacht, geht euch nichts an.
Wir wollen nur wissen, wer Nicholas Flamel ist. Das ist alles, sagte Hermine.
Außer du möchtest es uns sagen und uns damit Arbeit ersparen, fügte Harry hinzu. Wir müssen schon hunderte von Büchern gewälzt haben und wir können ihn nirgends finden. Gib uns einfach mal einen Tipp, hm? Ich weiß, dass ich seinen Namen schon mal irgendwo gelesen hab.
Ich sag nichts, sagte Hagrid matt.
Ja, dann müssen wir es selbst herausfinden, sagt Ron.
Sie ließen den missmutig dreinblickenden Hagrid stehen und hasteten in die Bibliothek. Tatsächlich hatten sie den Namen, seit der Hagrid herausgerutscht war, in allen möglichen Büchern gesucht, denn wie sonst sollten sie herausfinden, was Snape zu stehlen versuchte. Sie wussten eigentlich gar nicht, wo sie anfangen sollten, denn sie hatten keine Ahnung, womit sich Nicholas Flamel die Aufnahme in ein Buch verdient hatte. Er stand nicht in den großen Zauberern des 20. Jahrhunderts oder im Handbuch zeitgenössischer Magier. In den bedeutenden Entdeckungen der modernen Zauberei fehlte er, ebenso wie in den jüngeren Entwicklungen in der Zauberei. Hinzu kam natürlich noch die schiere Größe der Bibliothek. Zehntausende von Büchern, tausende von Regalen, hunderte von schmalen Regalreihen. Hermine zog eine Liste von Fachgebieten und Buchtiteln hervor, in denen sie suchen wollte, während Ron die Regale entlang schlenderte und nach Lust und Laune mal hier, mal da ein Buch hervorzog. Harry ging hinüber in die Abteilung für verbotene Bücher. Schon seit einiger Zeit fragte er sich, ob Flamel nicht vielleicht hier zu finden wäre. Leider brauchte man die schriftliche Erlaubnis eines Lehrers, um eines der Bücher in dieser Abteilung einsehen zu dürfen, und die würde er nie kriegen. Die Bücher hier behandelten die mächtige schwarze Magie, die in Hogwarts niemals gelehrt wurde, und sie durften nur von den älteren Schülern gelesen werden, die Verteidigung gegen die dunklen Künste studierten.
»Suchst du etwas Bestimmtes, mein Junge?«
»Nein«, sagte Harry. Die Bibliothekarin, Madame Pince, fuchtelte mit einem Staubwedel nach ihm.
»Dann verziehst du dich besser wieder. Husch, husch, fort mit dir!«
Harry bereute, dass er sich nicht schnell eine Geschichte hatte einfallen lassen und verließ die Bibliothek. Er hatte mit Ron und Hermine nämlich schon vereinbart, dass sie lieber nicht Madame Pince fragen wollten, wo sie Flamel finden könnten. Sie würde es ihnen gewiss sagen können, doch sie konnten es nicht riskieren, dass Snape Wind davon bekam, wonach sie suchten. Harry wartete draußen vor der Tür, um zu hören, ob die anderen beiden etwas herausgefunden hatten, doch viel Hoffnung machte er sich nicht. Immerhin suchten sie schon seit 2 Wochen. Doch da sie zwischen den Unterrichtsstunden nur gelegentlich einmal Zeit hatten, war es kein Wunder, dass sie noch nichts gefunden hatten. Was sie wirklich brauchten, war viel Zeit zum Suchen, ohne dass ihnen Madame Pince ständig über die Schultern sah. 5 Minuten später kamen Ron und Hermine heraus und schüttelten die Köpfe. Sie gingen zum Abendessen.
»Ihr sucht doch weiter, während ich weg bin, oder?« sagte Hermine. »Und schickt mir eine Eule, wenn ihr irgendwas herausfindet.«
»Und du könntest deine Eltern fragen, ob sie wissen, wer Flamel ist,« sagte Ron.
»Da kann nichts passieren.«
»Überhaupt nichts, denn sie sind beide Zahnärzte,« sagte Hermine. Als die Ferien einmal begonnen hatten, ging es Ron und Harry einfach zu gut, um lange über Flamel nachzudenken. Sie hatten den ganzen Schlafsaal für sich, auch im Aufenthaltsraum war viel mehr Platz als sonst. Und sie konnten die guten Sessel am Kamin belegen. Da saßen sie stundenlang und verspeisten alles, was sie auf eine Röstgabel spießen konnten. Brot, Pfannkuchen, Marshmallows und schmiedeten Pläne, wie sie es anstellen könnten, dass Malfoy von der Schule flog. Das auszuhacken machte Spaß, auch wenn es nicht klappen würde. Ron brachte Harry auch Zauberschach bei. Das ging genauso wie Muggelschach, außer dass die Figuren lebten, und so war es fast das gleiche wie Truppen in eine Schlacht zu führen. Wie alles andere, das Ron besaß, hat es einst jemandem aus seiner Familie gehört, in diesem Fall seinem Großvater. Allerdings waren die alten Schachmenschen überhaupt kein Nachteil. Ron kannte sie so gut, dass er sie immer mühelos dazu bringen konnte, genau das zu tun, was er wollte. Harry spielte mit Schachmenschen, die ihm Seamus Finnegan geliehen hatte, und die trauten ihm überhaupt nicht. Er war noch kein guter Spieler, und sie riefen ihm ständig Ratschläge zu, allerdings widersprüchlicher, was ihn heftig verwirrte.
»Schick mich ja nicht dorthin. Siehst du denn nicht seinen Springer? Schick doch den da, auf den können wir verzichten.«
Heiligabend ging Harry voller Vorfreude auf das Essen und den Spaß am Weihnachtstag zu Bett. Geschenke erwartete er überhaupt keine. Als er früh am nächsten Morgen erwachte, sah er als erstes einen Stapel Päckchen am Fußende seines Bettes.
»Fröhliche Weihnachten«, sagte Ron schläfrig,
als Harry aus dem Bett stieg und seinen Morgenmantel anzog.
»Dir auch«, sagte Harry. »Schau dir das mal an. Ich hab Geschenke bekommen.«
»Was hast du erwartet, Runkelrüben?« sagte Ron und machte sich an seinen eigenen Stapel, der um einiges größer war als der Harrys.
Harry nahm das oberste Päckchen in die Hand. Es war mit dickem braunem Papier umwickelt und quer darüber war »Für Harry« von Hagrid gekrakelt. Drinnen war eine grob geschnitzte hölzerne Flöte. Offenbar hatte Hagrid sie selber zugeschnitten. Harry blies hinein. Sie klang ein wenig wie eine Eule. Ein zweites, winziges Päckchen enthielt einen Zettel. »Wir haben deine Nachricht erhalten und fügen dein Weihnachtsgeschenk bei, von Onkel Vernon und Tante Petunia.« Mit Klebeband war ein 50-Pence-Stück auf den Zettel geklebt.
»Das ist nett«, sagte Harry. Ron war von den 50 Pence fasziniert.
»Komisch«, sagte er, »diese Form. Ist das Geld?«
»Du kannst es behalten«, sagte Harry und lachte, als er sah, wie Ron sich freute. »Hagrid und Tante und Onkel? Und von wem ist das hier?«
»Ich glaube, ich weiß, von wem das ist«, sagte Ron und deutete auf ein recht klumpiges Paket und lief ein wenig rosa an. »Von meiner Mom. Ich habe ihr gesagt, dass du keine Geschenke erwartest, und oh nein«, stöhnte er, »sie hat dir einen Weasley-Pulli gestrickt.«
Harry hatte das Paket aufgerissen und einen dicken, handgestrickten Pullover in Smaragdgrün gefunden und eine große Schachtel selbstgebackener Plätzchen.
»Sie strickt uns jedes Jahr einen Pulli«, sagte Ron, während er seinen eigenen auspackte, »und meiner ist immer kastanienbraun.«
»Das ist wirklich nett von ihr«, sagte Harry und probierte von den Plätzchen, die köstlich schmeckten.
Auch sein nächstes Päckchen enthielt Süßigkeiten. Es war eine große Schachtel Schokofrösche von Hermine. Ein Päckchen war jetzt noch übrig. Harry hob es auf und betastete es. Es war sehr leicht. Er wickelte es aus. Etwas Fließendes und Silbergraues glitt auf den Boden, wo es in schimmernden Falten dalag.
Ron machte große Augen. »Ich hab davon gehört«, sagte er mit gedämpfter Stimme und ließ die Schachtel mit Bohnen jeder Geschmacksrichtung fallen, die er von Hermine bekommen hatte. »Wenn es das ist, was ich glaube, oh, sie sind wirklich selten und wirklich wertvoll.«
»Was ist es?« Harry hob das silbern leuchtende Stück Stoff vom Boden hoch. Es fühlte sich seltsam an, wie Wasser, das in Seide eingewebt war.
»Es ist ein Umhang, der unsichtbar macht«, sagte Ron mit ehrfürchtigem Gesicht.
»Ganz bestimmt. Probier ihn mal an.« Harry warf sich den Umhang über die Schultern und Ron stieß einen Schrei aus.
»Es stimmt! Schau!« Harry sah hinunter auf seine Füße, doch die waren verschwunden. Er stürzte hinüber zum Spiegel. Gewiss, sein Spiegelbild sah ihn an, freilich nur sein Kopf. Der Körper war völlig unsichtbar.
Er zog den Umhang über den Kopf und sein Spiegelbild verschwand vollends.
»Da liegt ein Zettel«, sagte Ron plötzlich. »Ein Zettel ist rausgefallen.«
Harry streifte den Umhang ab und hob den Zettel auf. In enger, verschlungener Handschrift, die er noch nie gesehen hatte, standen da die folgenden Worte. »Dein Vater hat mir dies vor seinem Tode zur Aufbewahrung überreicht. Nun ist die Zeit gekommen, ihn dir zu geben. Gebrauche ihn klug. Fröhliche Weihnachten wünsche ich dir.« Unterschrieben hatte niemand. Harry starrte auf den Zettel. Ron bewunderte den Umhang. »Ich würde alles geben für einen davon«, sagte er. »Alles.« »Was ist los mit dir?« »Nichts«, sagte Harry. Ihm war seltsam zumute. Wer hatte ihm den Umhang geschickt? Hatte er wirklich einst seinem Vater gehört?
Bevor er noch etwas denken oder sagen konnte, flog die Tür zum Schlafsaal auf und Fred und George Weasley stürmten herein. Harry steckte den Umhang schnell weg. Er hatte keine Lust, den überall herumzureichen.
»Frohe Weihnachten! Hey, sieh mal, Harry hat auch einen Weasley-Pulli!«
Fred und George trugen blaue Pullover, der eine mit einem großen gelben F darauf gestickt, der andere mit einem G. »Der von Harry ist aber besser als unserer«, sagte Fred und hielt Harrys Pullover hoch. »Sieht so aus, als ob sie sich mehr anstrengt, wenn du nicht zur Familie gehörst.« »Warum trägst du deinen Pulli nicht, Ron?« fragte George. »Komm, zieh ihn an, sie sind herrlich warm.«
»Ich mag Kastanienbraun nicht«, meinte Ron halbherzig und zog sich den Pulli über.
»Du hast keinen Buchstaben auf deinem«, stellte George fest.
»Sie denkt wohl, du vergisst deinen Namen nicht. Aber wir sind nicht dumm. Wir wissen, dass wir Gret und Forge heißen.«
»Was macht ihr da eigentlich für einen Lärm?«
Percy Weasley steckte den Kopf durch die Tür. Offensichtlich war er schon halb mit dem Geschenk auspacken fertig, denn auch er trug einen zusammengeknollten Pullover auf dem Arm, den ihm Fred entriss.
»V für Vertrauensschüler.
Zieh ihn an, Percy. Los, komm schon.« »Sogar Harry hat einen gekriegt.«
»Ich will nicht«,
sagte Percy halb erstickt, während die Zwillinge ihm den Pullover über den Kopf zwängten und dabei seine Brille verbogen.
»Und du hockst dich heute nicht zu den Vertrauensschülern. Weihnachten verbringt man mit der Familie.«
Sie hatten Percys Arme nicht durch die Ärmel des Pullovers gesteckt und so gefesselt nahmen sie ihn nun auf die Schultern und marschierten mit ihm hinaus.
Harry hatte noch nie in seinem Leben ein solches Weihnachtsmahl verspeist. 100 fette gebratene Truthähne, Berge von Brat- und Pellkartoffeln, Platten voll niedlicher Cocktailwürstchen, Schüsseln voll Buttererbsen, Silberterrinen voll dicken, sahnigen Bratensafts und Preiselbeersoße und über den Tisch verteilt stapelweise Zauberknallbonbons. Diese fantastischen Knallbonbons waren nichts gegen die Schwächlichen der Muggel, wie sie die Dursleys kauften mit dem kleinen Plastikspielkram und den knittrigen Papierhütchen. Harry zog mit Fred an einem Zauberknallbonbon. Und es knallte nicht nur, sondern ging los wie eine Kanone und hüllte sie in eine Wolke blauen Rauchs, während aus dem Inneren der Hut eines Admirals und mehrere lebende weiße Mäuse herausschossen. Drüben am hohen Tisch hatte Dumbledore seinen spitzen Zaubererhut gegen eine geblümte Pudelmütze getauscht und kicherte fröhlich über einen Witz, den ihm Professor Flitwick soeben vorgelesen hatte. Dem Truthahn folgte farbenprächtiger Plumpudding. Percy brach sich fast die Zähne an einem Silbersickel aus, der in seiner Portion versteckt war. Harry beobachtete, wie Hagrid nach mehr Wein verlangte und sein Gesicht immer röter wurde, bis er schließlich Professor McGonagall auf die Wange küsste, die, wie Harry verdutzt feststellte, unter ihrem leicht verrutschten Spitzhut errötete und anfing zu kichern. Als Harry schließlich vom Tisch aufstand, war er beladen mit einer Unmenge Sachen aus den Knallbonbons, darunter ein Dutzend Leuchtballons, die nie platzten, ein Züchte-deine-eigenen-Warzen-Biokasten und ein neues Zauberschachspiel. Die weißen Mäuse waren verschwunden und Harry hatte das unangenehme Gefühl, dass sie als Mrs. Norris' Weihnachtsschmaus enden würden. Harry und die Weasleys verbrachten einen glücklichen Nachmittag mit einer wilden Schneeballschlacht draußen auf dem Schulgelände. Mit glühenden Wangen, verschwitzt und schwer atmend, kehrten sie ans Kaminfeuer in ihrem Gemeinschaftsraum zurück, wo Harry sein neues Schachspiel mit einer haarsträubenden Niederlage gegen Ron einweihte. Er hätte vielleicht nicht so kläglich verloren, vermutete er, wenn Percy nicht so angestrengt versucht hätte, ihm zu helfen. Nach dem Tee, es gab Brote mit kalten Braten, Pfannkuchen, Biskuits und Weihnachtskuchen, fühlten sich alle zu vollgestopft und müde, um noch viel vor dem Schlafengehen anzufangen. Sie sahen nur noch Percy zu, wie er Fred und George durch den ganzen Gryffindor-Turm nachjagte, weil sie sein Vertrauensschülerabzeichen geklaut hatten. Es war Harrys schönstes Weihnachten gewesen. Doch den ganzen Tag über war ihm etwas im Hinterkopf herumgeschwirrt. Erst als er im Bett lag, hatte er die Ruhe, darüber nachzudenken. Es war der Umhang, der unsichtbar machte, und die Frage, wer ihn wohl geschickt hatte. Ron, vollgestopft mit Braten und Kuchen und mit nichts weiter Geheimnisvollem beschäftigt, schlief ein, sobald er die Vorhänge seines Himmelbetts zugezogen hatte. Harry drehte sich auf die Seite und zog den Umhang unter dem Bett hervor. Das war von seinem Vater, der Umhang seines Vaters. Er ließ den Stoff durch die Hände gleiten, fließender als Seide, leichter als Luft. Gebrauche ihn klug, hatte es auf dem Zettel geheißen. Er musste es versuchen. Jetzt! Er schlüpfte aus dem Bett und hüllte sich in den Umhang. Wo eben noch seine Füße waren, sah er jetzt nur noch das Mondlicht und Schatten. Ihm war merkwürdig zumute. Gebrauche ihn klug. Plötzlich war Harry hellwach. In diesem Umhang stand ihm ganz Hogwarts offen. Begeisterung durchströmte ihn. Er konnte überall hin, überall. Und Filch würde es nie herausfinden. Ron grunzte im Schlaf. Sollte Harry ihn wecken? Etwas hielt ihn zurück. Der Umhang seines Vaters. Er spürte, dass er diesmal, dieses erste Mal allein mit ihm sein wollte. Er stahl sich aus dem Schlafsaal die Treppe hinunter durch den Aufenthaltsraum und kletterte durch das Loch hinter dem Porträt.
»Wer da?«
quakte die fette Dame. Harry sagte nichts. Rasch ging er den Korridor entlang. Wo sollte er hin? Mit rasend pochendem Herzen hielt er inne und dachte nach. Und dann fiel es ihm ein. Die verbotene Abteilung in der Bibliothek. Dort konnte er lesen, solange er wollte, solange er musste, um herauszufinden, wer Flamel war. Den Tarnumhang eng um sich schlingend ging er weiter. In der Bibliothek herrschte rabenschwarze Nacht. Harry war gruselig zumute. Er zündete eine Laterne an, um sich den Weg durch die Buchregale zu leuchten. Die Laterne schien in der Luft zu schweben, und obwohl Harry spürte, dass er sie in der Hand trug, ließ ihm der Anblick Schauer über den Rücken laufen. Die verbotene Abteilung lag ganz hinten in der Bibliothek. Er stieg umsichtig über die Kordel, die diesen Bereich von den anderen trennte, und hielt seine Laterne hoch, um die Titel auf den Buchrücken zu lesen. Sie sagten ihm nicht viel. Die abblätternden und verblassenen Goldlettern bildeten Wörter in Sprachen, die Harry nicht verstand. Manche Bücher hatten gar keinen Titel. Auf einem Buch war ein dunkler Fleck, der Blut schrecklich ähnlich sah. Harry sträubten sich die Nackenhaare. Vielleicht bildete er es sich nur ein, vielleicht auch nicht, aber er glaubte von den Büchern her ein leises Flüstern zu vernehmen, als ob sie wüssten, dass jemand hier war, der nicht hier sein durfte. Irgendwo musste er anfangen. Er stellte die Laterne vorsichtig auf den Boden und suchte entlang der untersten Regalreihe nach einem vielversprechend aussehenden Buch. Ein großer, schwarz-silberner Band fiel ihm ins Auge. Er zog das Buch mühsam heraus, denn es war sehr schwer, setzte es mit dem Rücken auf seine Knie und klappte es auf. Ein durchdringender Schrei, der ihm das Blut in den Adern gefrieren ließ, durchbrach die Stille. Das Buch schrie! Harry schlug es zu, doch es schrie immer weiter, ununterbrochen, in einem hohen und Trommelfell zerreißenden Ton. Er stolperte rückwärts und stieß seine Laterne um, die sofort ausging. In panischer Angst hörte er Schritte den Gang draußen entlang kommen. Er stopfte das schreiende Buch wieder ins Regal und rannte davon. Just an der Tür traf er auf Filch. Filchs blasse, wirre Augen sahen durch ihn hindurch. Und Harry wich vor Filchs ausgestrecktem Arm zur Seite und rannte weiter, den Korridor hinunter, die Schreie des Buches immer noch in den Ohren klingend. Vor einer großen Rüstung erstarrte er. Er war so überstürzt aus der Bibliothek geflohen, dass er nicht darauf geachtet hatte, wo er hinlief. Um ihn her war es vollkommen dunkel. und vielleicht wusste er deshalb nicht, wo er sich befand. Eine Rüstung stand in der Nähe der Küchen. Das wusste er. Doch er musste 5 Stockwerke darüber sein.
»Sie haben mich gebeten, sofort zu Ihnen zu kommen, Herr Professor. Wenn jemand nachts umherstreift und jemand war in der Bibliothek, in der verbotenen Abteilung...«
Harry spürte, wie ihm das Blut aus dem Gesicht strömte. Wo immer er auch war, Filch musste eine Abkürzung kennen, denn seine weiche, ölige Stimme kam näher und zu seinem Entsetzen war es Snape, der antwortete.
»Die verbotene Abteilung? Nun, dann können Sie nicht weit sein. Die kriegen wir schon.«
Als Filch und Snape vor ihm um die Ecke bogen, gefror Harry zu einem Eiszapfen. Natürlich konnten sie ihn nicht sehen, doch der Korridor war eng, und wenn sie näher kämen, würden sie auf ihn prallen. Trotz des Umhangs war er ja immer noch aus Fleisch und Blut. So leise er nur konnte, wich er zurück. Zu seiner Linken stand eine Tür einen Spalt breit offen. Das war seine einzige Hoffnung. Den Atem anhalten, um sie ja nicht zu bewegen, zwängte er sich hindurch, und als er es geschafft hatte, in das Zimmer zu gelangen, ohne dass Snape und Filch etwas bemerkten, wurde ihm leichter zumute. Sie gingen einfach vorbei und Harry lehnte sich tief atmend gegen die Wand und lauschte ihren leiser werdenden Schritten nach. Das war knapp gewesen. Sehr knapp. Es dauerte einen Augenblick, bis er das Zimmer, in dem er sich versteckt hatte, besser wahrnahm. Es sah aus wie ein nicht mehr benutztes Klassenzimmer. An der Wand entlang waren Tische und Stühle aufgestapelt, und im Dunkeln konnte er auch einen umgedrehten Papierkorb erkennen. Doch an der Wand gegenüber lehnte etwas, das nicht den Eindruck machte, als ob es hierher gehörte. Etwas, das aussah, als ob jemand es einfach hier abgestellt hätte, um es aus dem Weg zu schaffen. Es war auf 2 Klauenfüßen stehend, ein gewaltiger Spiegel, der bis zur Decke reichte und mit einem reich verzierten Goldrahmen versehen war. Oben auf dem Rahmen stand Nähegeb. Nun, da von Filch und Snape nichts mehr zu hören war, schwand Harrys Panik, und er näherte sich dem Spiegel, um sich darin zu sehen, und doch nichts zu sehen. Er musste die Hand vor den Mund schlagen, um nicht zu schreien. Er wirbelte herum. Sein Herz hämmerte noch rasender als vorhin bei dem schreienden Buch, denn er hatte nicht nur sich selbst im Spiegel gesehen, sondern eine ganze Ansammlung von Menschen, die direkt hinter ihm standen. Doch das Zimmer war leer. Rasch atmend drehte er sich langsam wieder um und sah in den Spiegel. Da war es. Sein Spiegelbild, weiß und mit furchtverzerrtem Gesicht, und dort, hinter ihm, spiegelten sich noch gut 10 andere. Harry blickte über die Schulter, doch immer noch war da niemand. Oder waren die vielleicht auch unsichtbar? War er tatsächlich in einem Zimmer voll unsichtbarer Menschen, und war es die Eigenart dieses Spiegels, dass er sich spiegelte, unsichtbar oder nicht? Erneut blickte er in den Spiegel. Eine Frau, die unmittelbar hinter ihm stand, lächelte ihn an und winkte. Er streckte die Hand aus, doch er fasste ins Leere. Wenn sie wirklich da wäre, dann würde er sie berühren. Im Spiegel standen sie so nahe beieinander. Doch er spürte nur Luft. Sie und die anderen existierten nur im Spiegel. Es war eine sehr schöne Frau. Sie hatte dunkelrotes Haar und ihre Augen... »Ihre Augen sind genau wie die meinen«, dachte Harry und rückte ein wenig näher an das Glas heran. »Hellgrün. Genau dieselbe Form.« Doch dann sah er, dass sie weinte. Zwar lächelte, aber zugleich weinte. Der große, schlanke, schwarzhaarige Mann hinter ihr legte den Arm um sie. Er trug eine Brille, und sein Haar war ziemlich durcheinander. Hinterm Kopf stand es ab, genau wie bei Harry. Harry war nun so nah am Spiegel, dass seine Nase jetzt fast ihr Spiegelbild berührte. »Mom«, flüsterte er, »Dad«. Sie sahen ihn nur an und lächelten. Und langsam sah Harry in die Gesichter der anderen Menschen im Spiegel und sah noch mehr grüne Augenpaare wie das seine, andere Nasen wie die seine, selbst einen kleinen alten Mann, der aussah, als ob er Harrys knubbelige Knie hätte. Harry sah zum ersten Mal im Leben seine Familie. Die Potters lächelten und winkten Harry zu, und er starrte zurück, die Hände flach gegen das Glas gepresst, als hoffte er einfach zu ihnen hindurchfallen zu können. Er spürte ein mächtiges Stechen in seinem Körper, halb Freude, halb furchtbare Traurigkeit. Wie lange er schon so dastand, wusste er nicht. Die Spiegelbilder verblassten nicht, und er wandte den Blick nicht eine Sekunde ab, bis ein fernes Geräusch ihn wieder zur Besinnung brachte. Er konnte nicht hierbleiben. Er musste sich zurück ins Bett stehlen. »Ich komme wieder«, flüsterte er, wandte den Blick vom Gesicht seiner Mutter ab und lief aus dem Zimmer.
»Du hättest mich wecken können«, sagte Ron mit saurer Miene. »Komm doch heute Nacht mit, ich will dir den Spiegel zeigen.« »Ich würde gern deine Mom und deinen Dad sehen«, sagte Ron begeistert. »Und ich will deine Familie sehen, alle Weasleys. Du kannst mir deine anderen Brüder zeigen und überhaupt alle.«
»Die kannst du jederzeit sehen«, sagte Ron. »Komm ich einfach diesen Sommer besuchen. Außerdem zeigt er vielleicht nur die Toten. Schade jedenfalls, dass du nichts über Flamel herausgefunden hast. Nimm doch von dem Schinken. Warum isst du eigentlich nichts?«
Harry konnte nichts essen. Er hatte seine Eltern gesehen und würde sie heute Nacht wiedersehen. Flamel hatte er fast vergessen. Das schien ihm nicht mehr besonders wichtig. Wen kümmerte es, was der dreiköpfige Hund bewachte? War es im Grunde nicht gleichgültig, wenn Snape es stahl? »Geht's dir gut?«, fragte Ron. »Du guckst so komisch.« Wovor Harry wirklich am meisten Angst hatte, war, den Raum mit dem Spiegel nicht mehr zu finden. Weil Ron in dieser Nacht auch noch unter dem Umhang steckte, mussten sie langsamer gehen. Sie versuchten, Harrys Weg von der Bibliothek aus wiederzufinden und zogen fast eine Stunde lang durch die dunklen Korridore.
»Mir ist kalt«, sagte Ron.
»Vergessen wir es und gehen wir wieder ins Bett.«
»Nein«,
zischte Harry. »Ich weiß, dass er irgendwo hier ist.« Sie kamen am Geist einer großen Hexe vorbei, die in die andere Richtung unterwegs war, doch sonst sahen sie niemanden. Gerade als Ron anfing zu klagen, ihm sei eiskalt an den Füßen, entdeckte Harry die Rüstung.
»Es ist hier. Genau hier, ja.«
Sie stießen die Tür auf. Harry ließ den Umhang von den Schultern gleiten und rannte zum Spiegel. Da waren sie. Mutter und Vater strahlten ihn an.
»Siehst du?«, flüsterte Harry.
»Ich sehe gar nichts.«
»Sieh doch mal. Schau sie dir an. Das sind so viele.«
»Ich sehe nur dich.«
»Du musst richtig hinsehen. Komm her. Stell dich neben mich.«
Harry trat einen Schritt zur Seite, doch zusammen mit Ron vor dem Spiegel konnte er seine Familie nicht mehr sehen, nur noch Ron in seinem Schlafanzug. Ron jedoch blickte wie gebannt auf sein Spiegelbild.
»Schau doch mal«, sagte er. »Kannst du deine ganze Familie um dich herum sehen?«
»Nein, ich bin allein. Aber ich sehe anders aus. Älter. Und ich bin Schulsprecher.«
»Was?«
»Ich trage ein Abzeichen wie früher Bill. Und ich halte den Hauspokal und den Quidditch-Pokal in den Händen. Und ich bin auch noch Mannschaftskapitän.«
Ron konnte kaum den Blick von dieser fantastischen Aussicht lassen.
»Glaubst du, dass dieser Spiegel die Zukunft zeigt?«
»Wie sollte er? Meine ganze Familie ist tot.«
»Lass mich noch mal sehen.«
»Du hast ihn gestern Nacht für dich allein gehabt. Lass mir ein wenig mehr Zeit. Du hältst doch bloß den Quidditch-Pokal. Was soll daran interessant sein? Ich will meine Eltern sehen. Hör auf, mich zu schubsen!«
Ein plötzliches Geräusch draußen im Gang setzte ihrer Streiterei ein Ende. Sie hatten nicht bemerkt, wie laut sie sprachen.
»Schnell!«
Ron warf den Umhang über sie beide, und in diesem Augenblick huschten die leuchtenden Augen von Mrs. Norris durch die Tür. Ron und Harry standen mucksmäuschenstill, und beide stellten sich dieselbe Frage. Wirkte der Umhang auch bei Katzen? Es schien eine Ewigkeit zu dauern, doch dann wandte sie sich um und verschwand.
»Wir sind hier nicht mehr sicher«,
Vielleicht ist sie zu Filch gelaufen. Ich wette, sie hat uns gehört. Los, komm!« Und Ron zog Harry hinaus. Am nächsten Morgen war der Schnee noch nicht geschmolzen. »Hast du Lust auf Schach, Harry?« fragte Ron. »Nein.« »Wie wäre es, wenn wir runtergehen und Hagrid besuchen?« »Nein, du kannst ja gehen.« »Ich weiß, was dir im Kopf rumgeht, Harry. Dieser Spiegel. Bleib heute Nacht lieber hier.« »Warum?« »Ich weiß nicht. Ich hab nur ein schlechtes Gefühl dabei.« »Und außerdem bist du jetzt schon zu oft nur um Haaresbreite entkommen. Filch, Snape und Mrs. Norris streifen im Schloss umher. Sie können dich zwar nicht sehen, aber was ist, wenn sie einfach in dich reinlaufen? Was, wenn du etwas umstößt?« »Hör es dich an wie Hermine.« »Mir ist es ernst. Harry, geh nicht.« Doch Harry hatte nur einen Gedanken im Kopf, nämlich zum Spiegel zurückzukehren. Und Ron würde ihn nicht aufhalten. In dieser dritten Nacht fand er den Weg schneller als zuvor. Er rannte und wusste, dass er unvorsichtig laut war, doch er begegnete niemanden. Und da waren seine Mutter und sein Vater wieder. Sie lächelten ihn an und einer seiner Großväter nickte glücklich mit dem Kopf. Harry sank vor dem Spiegel auf den Boden. Nichts würde ihn davon abhalten, die ganze Nacht über bei seiner Familie zu bleiben. Nichts in der Welt. Außer,
nun, wieder da, Harry?
Harry kam sich vor, als ob sein Inneres zu Eis erstarrt wäre. Er wandte sich um. Auf einem der Tische an der Wand saß niemand anderer als Albus Dumbledore. Harry musste einfach an ihm vorbeigelaufen sein, so begierig zum Spiegel zu gelangen, dass er ihn nicht bemerkt hatte. »Ich habe sie nicht gesehen, Sir.«
»Merkwürdig, wie kurzsichtig man werden kann, wenn man unsichtbar ist«, sagte Dumbledore, und Harry war erleichtert, als er ihn lächeln sah. »Nun«, sagte Dumbledore und glitt vom Tisch herunter, um sich neben Harry auf den Boden zu setzen, »wie hunderte Menschen vor dir hast du die Freuden des Spiegels Nehergap entdeckt.«
»Ich wusste nicht, dass er so heißt, Sir.«
»Aber ich denke, du hast inzwischen erkannt, was er tut. Er,
na ja, er zeigt mir meine Familie.«
»Und er hat deinen Freund Ron als Schulsprecher gezeigt.«
»Woher wissen Sie?«
»Ich brauche keinen Umhang, um unsichtbar zu werden«, sagte Dumbledore sanft.
»Nun kannst du dir denken, was der Spiegel Nehergap uns allen zeigt.«
Harry schüttelte den Kopf. »Dann lass es mich erklären. Der glücklichste Mensch auf der Erde könnte den Spiegel Nehergap wie einen ganz normalen Spiegel verwenden. Das heißt, er würde in den Spiegel schauen und sich genauso sehen, wie er ist. Hilft dir das weiter?«
Harry dachte nach. Dann sagte er langsam,
»Er zeigt uns, was wir wollen, was immer wir wollen.«
»Ja und nein«, sagte Dumbledore leise.
»Er zeigt uns nicht mehr und nicht weniger als unseren tiefsten, verzweifelsten Herzenswunsch. Du, der du deine Familie nie kennengelernt hast, siehst sie alle hier um dich versammelt. Ronald Weasley, der immer im Schatten seiner Brüder gestanden hat, sieht sich ganz alleine als bester von allen. Allerdings gibt uns dieser Spiegel weder Wissen noch Wahrheit. Es gab Menschen, die vor dem Spiegel dahingeschmolzen sind, verzückt von dem, was sie sahen, und andere sind wahnsinnig geworden, weil sie nicht wussten, ob ihnen der Spiegel etwas Wirkliches oder auch nur etwas Mögliches zeigte. Der Spiegel kommt morgen an einen neuen Platz. Harry, und ich bitte dich, nicht mehr nach ihm zu suchen. Du kennst dich jetzt aus, falls du jemals auf ihn stoßen solltest. Es ist nicht gut, wenn wir nur unseren Träumen nachhängen und vergessen zu leben. Glaub mir. Und nun, wie wär's, wenn du diesen beeindruckenden Umhang wieder anziehst und ins Bett verschwindest?«
Harry stand auf. »Sir, Professor Dumbledore,
Darf ich Sie etwas fragen?
Nun, hast du ja eine Frage schon gestellt, sagte Dumbledore lächelnd. Du darfst mich aber noch etwas fragen.
Was sehen Sie, wenn Sie in den Spiegel schauen?
Ich? Ich sehe mich dastehen, ein paar dicke Wollsocken in der Hand haltend.
Harry starrte ihn an.
Und man kann nie genug Socken haben, sagte Dumbledore. Wieder einmal ist ein Weihnachtsfest vergangen, ohne dass ich ein einziges Paar Socken bekommen habe. Die Leute meinen dauernd, sie müssten mir Bücher schenken.
Erst als Harry wieder im Bett lag, kam ihm der Gedanke, dass Dumbledore vielleicht nicht ganz die Wahrheit gesagt hatte. Doch zugegeben, dachte er und schubste Krätze von seinem Kopfkissen, es war doch eine recht persönliche Frage.